herzlich willkommen zur 29. Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir haben uns dann doch nochmal irgendwie zusammengefunden hier, um wenigstens eine kurze Folge vor dem Pokalspiel gegen Ingolstadt aufzunehmen. Aber deswegen sind wir auch nur zu dritt.
Stand jetzt, kurze Folge.
Stand jetzt, genau, das wird man dann sehen. Aber wir sind da relativ optimistisch, dass wir das irgendwie heute hinbekommen können. Vor allen Dingen auch, weil der Jan nämlich nicht dabei ist, der ja immer schon mal gerne ins Reden kommt. Ja,
ins Schwafeln kommt. Genau. Beste Grüße.
Ganz liebe Grüße, der lässt sich entschuldigen. Ja, wir sind deswegen zu dritt. Den Moritz habt ihr ja schon gehört. Der sitzt hier wieder mit mir zusammen in Köln.
Guten Abend.
Und der Tim ist noch mit dabei aus Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Ja, starten wir mal direkt mit einem der ganz, ganz wichtigen Themen, die gerade so anstehen, wenn es jetzt um den Start in die neue Saison geht. Nämlich der Frage, wer zunächst mal im Tor stehen wird jetzt in der Saison. Und da gibt es jetzt da zumindest, glaube ich, mit dem Blick auf dem Ingolstadt, auf das Ingolstadt-Spiel schon mal Neuigkeiten.
Ja, soll wohl Kastenmeier im Kasten stehen. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich schon ein Fingerzeig ist oder Wolf jetzt mehr gespielt hat und jetzt nochmal Kastenmeier ausprobiert wird. Also ich habe das Gefühl, die Entscheidung ist noch nicht endgültig, aber ich habe auch schon gelesen, dass es wohl eine Tendenz geben soll.
So. Ja, ich könnte mir einfach halt auch vorstellen, dass, wie man da jetzt irgendwie lesen konnte, dass halt irgendwie Kastenmeier vielleicht leicht die Nase vorn hat. Ja. Einfach auch, weil man ja mal bedenken muss, dass halt einfach Wolf, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass er das letzte Pflichtspiel gespielt hat. Das ist wirklich verdammt lange her. Müssten über 2 Jahre sein. Und von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann halt irgendwie jetzt gegen Ingolstadt erstmal Kastenmeier ins Tor stellt und wenn er da gut aussieht, dass er dann auch irgendwie erstmal die Nummer 1 ist.
Ja, kann schon sein. Also Rösler hat ja irgendwie gesagt, dass ihm bei Wolfs Torwartspiel noch ein bisschen das Aufbauspiel fehlt oder dass man daran arbeiten müsste oder so. Und da Herr Kastenmeier tatsächlich teilweise ganz gut mitgespielt hat beim Aufbau und so, kann das natürlich sein, dass das schon der Fingerzeig ist.
Ich hoffe einfach, dass man sich da relativ schnell dann auch festlegt und das jetzt nicht noch in den ersten Spielen, egal ob man ein Fauxpas dabei ist, so ein Wechsel, Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel wird, sondern dass man da jemanden ganz klar das Vertrauen ausspricht. Und meine Eindrücke aus dem Testspiel gegen Paderborn sprechen jetzt auch nicht unbedingt für den Herrn Wolf. Da müssen wir tatsächlich später dann, wenn wir über das Testspiel sprechen, nochmal drauf zurückkommen. Aber ich gehe auch ganz stark davon aus, dass man Kastenmeier im Tor sieht am Wochenende und dann auch längerfristig. Wer es auf jeden Fall nicht sein wird, ist kleine Randbemerkung, Yannick Theissen, mit dem wurde auf jeden Fall am Montag der Vertrag aufgelöst.
Richtig. Ja, ich glaube so generell ist Rösler eigentlich eher so ein Typ, also so vom Gefühl und von dem, was er immer sagt, mit kleinem Kader etc., dass er doch schon lieber so seine Stammbesetzung hat. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der viel, also auf der Torwartposition noch rumwechseln wird. Ich glaube, der wird eine Entscheidung treffen und dann wird das erstmal so sein.
Ja, das denke ich eigentlich auch. Also ich glaube schon, dass man sich halt irgendwie auch bewusst ist darüber, dass man da natürlich irgendwie ein gewisses Risiko eingeht mit so einem jungen Torwart, der jetzt auch wirklich nicht komplett überzeugt hat letzte Saison und dann eben mit dem anderen Torwart, der da irgendwie aus so einer üblen Verletzungsgeschichte irgendwie rauskommt, dass man deswegen jetzt wahrscheinlich einfach den beiden jetzt mal die Chance geben wird, gucken wird, wie das läuft. Und was man ja irgendwie auch, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass man halt immer noch die Option wahrscheinlich haben wird, irgendjemanden zu verpflichten, auch wenn das Transferfenster schon geschlossen ist. Einfach weil wahrscheinlich jetzt am Ende der Transferfrist noch viele vertragsfreie Spieler einfach noch übrig bleiben werden.
Vielleicht verleiht ja Schalke seinen zweiten Torwart. Den wollten wir doch eh haben. Die haben gerade angekündigt, dass Fährmann Nummer 1 wird.
Ah, okay. Mhm. Ja, muss man halt sehen.
Egal.
Die beste Lösung wäre halt eigentlich, wenn man sich diese Gedanken nicht machen muss, sondern einfach mal zumindest der jetzt im Tor steht, aber am besten ja vielleicht wie so, sogar beide so einen guten Eindruck machen, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Wünschen wir uns das auf jeden Fall mal. Ja, auch sonst hat es ja zumindest jetzt irgendwie ein bisschen mehr Klarheit gegeben noch im Kader bei den zu besetzenden Stellen. Es hat zwei weitere Neuzugänge gegeben. Und chronologisch der erste, der da verkündet wurde, war Brandon Borello, der für ein Jahr vom SC Freiburg ausgeliehen ist. Soweit ich das mitbekommen habe, ohne Kaufoption.
Habe ich auch nichts von gehört. Ja,
Habt ihr da schon? ich sag mal, haben wir ja schon eine gewisse Tradition mit australischen Spielern in Düsseldorf mittlerweile. Nach Robbie Cruz und Ben Halloran jetzt The Brandon.
Gab es nicht sogar noch einen? Egal.
Ja, möglich. Aber also die zwei sind natürlich die ersten, an denen man denkt. Und ja, also ich meine, ich habe ja auch ein paar Verwandte in Australien und sehe das immer ganz gerne, wenn ein Aussie nach Düsseldorf wechselt. Und ja, ich habe den jetzt letztes Jahr nicht so als stark wahrgenommen. Der hat auch, glaube ich, bei Freiburg kaum gespielt. Aber das ist ja vielleicht auch die Chance gewesen und jetzt will er sich natürlich beweisen. Und ja, ich muss sagen, wir kommen ja gleich dann noch zum nächsten Neuzugang. Das war jetzt so ein Neuzugang, so aus der Schublade, könnte was werden.
Ja, ich bin eigentlich auch, glaube ich, bisher ganz, ganz, ganz angetan irgendwie von Borello. Irgendwie, was ich auch ganz gut fand, dass er halt irgendwie körperlich relativ stark aussieht. Ich glaube, wenn man sich irgendwie auch nochmal überlegt, wie Fortuna letztes Jahr mal gespielt hat, man war halt oft auch immer die körperlich vielleicht so leicht unterlegene Mannschaft. Also gerade auch auf den Flügeln. Wenn man da irgendwie halt auch mal diese Option hat, auch mal jemanden hinzustellen, weil da, glaube ich, ja auch relativ, also zumindest auf den Flügeln relativ vielseitig einzusetzen ist und auch sonst, glaube ich, mal vielleicht sogar mal hinter den Spitzen spielen könnte. Und man dann halt auch öfter mal die Option hat, irgendwie auch mal einen anderen Spielertyp irgendwie zu bringen. Einfach von der Statur, von der Robustheit ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine ganz ordentliche Sache. Ja, wo man natürlich irgendwie mal gucken muss, ich glaube, er kommt auch aus einem Kreuzbandriss. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, aber das gilt ja dann auch für den zweiten Neuzugang, den wir gleich noch ansprechen werden. Es scheint ja irgendwie so ein bisschen so ein Ding zu sein bei den Spielern, die Fortuna verpflichtet.
Ja.
Aber hat sich da, glaube ich, auch mittlerweile wieder rangekämpft. Also ist dann, glaube ich, einfach nur letztes Jahr in den Freiburger Kader nicht so richtig reingekommen, der halt auch einfach ziemlich stark war. Ich weiß gar nicht, auf welchem Tabellenplatz die am Ende eingelaufen
Weit
sind, aber die
oben
haben auf jeden
irgendwie,
Fall sehr, sehr stark gespielt. Und ich glaube, ja, wenn du da halt nicht spielst, da musst du. Das ist jetzt nicht unbedingt fehlende Qualität.
und so ein bisschen habe ich halt auch bei dem, also ich weiß nicht, ob wir, klar, den Reisinger hatten wir mal aus Freiburg, so, ne? Aber ich habe so ein bisschen auch einfach so ein Vertrauen in das Freiburger Scouting und denke mir halt so, ja, so scheiße wird er halt nicht sein.
Auf jeden Fall
Und
mehr Vertrauen als im
ja, natürlich.
Scouting. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, was Lou eben angesprochen hat, ist natürlich ein Punkt. Ich weiß nicht mehr, welche Zeitung, aber irgendeine Zeitung ist auch schon dem so ein bisschen auf die Schliche gekommen, dass einfach so das Beuteschema von Fortuna ist: Na, wer hatte denn neulich einen Kreuzbandriss? Und
Ja, genau.
den können wir doch eine zweite Chance bei uns bieten. So.
Ja,
Ja.
ich glaube einfach auch, weil das beim Stöger so gut funktioniert hat, dass der nach seinem Kreuzbandriss so krass zurückgekommen ist, dass sie
Ja,
ja,
das
sich
hoffe
jetzt
ich.
denken, das klappt jetzt einfach jedes Mal.
Ja,
Nur
und
bei
man muss sich
Contento hat es
das,
nicht geklappt.
ja, man muss sich das auch beim Teambuilding so ganz positiv vorstellen. Die haben halt alle so, sie können sich austauschen. Ja, wie war es bei dir in der Reha und so? Das ist einfach
Hatte nicht der
großartig,
Zimmermann, bevor der gekommen ist, auch einen Kreuzbandriss? Ich glaube schon.
ja.
Ja,
ja, ich hoffe auf
Ja,
jeden
aber die sind
Fall.
leid geprüft. Also vielleicht ist das so ein Teil von der Fortuna-DNA. Also nur wer mal wirklich durch das Tal der Tränen marschiert ist, kann auch wirklich für diese Mannschaft spielen.
Ja, also das ist auf jeden Fall ganz
Das
sicher Teil der
ist,
Fortuna DNA
ja.
mit dem Leid geprüft sein. Ja. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es trotzdem irgendwie nicht unbedingt bedeutet, dass halt das Fortuna Scouting vor allen Dingen irgendwie einfach nur auf Spieler zurückgreift, die man halt früher schon mal auf dem Notizzettel hatte, weil sie einfach schon höherklassig gespielt haben. Weil es wirkt ja irgendwie ein bisschen so. Also ich finde es schon überraschend, dass man halt sehr, sehr wenig Leute verpflichtet, die halt vielleicht aus der zweiten Liga selbst kommen oder vielleicht sogar irgendwie starke Spieler aus der dritten Liga oder halt irgendwie aus Vereinen, die halt irgendwie eher ein bisschen vom Status unter der Fortuna angesiedelt sind. Also irgendwie den einzigen, den man da jetzt, glaube ich, dieses Jahr geholt hat, ist halt Hartherz, der halt mit seiner Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen ist
und als Stammspieler. Wurde.
Ja, also das ist irgendwie.
Ja.
Also das muss nicht so sein, aber so ein bisschen die Sorge schwingt da so ein bisschen mit bei mir auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, irgendwie auch so ein bisschen bei uns allen.
Naja, dann kam ja noch der mögliche Königstransfer. Man hat nämlich tatsächlich einen Spieler gefunden, der sich schon zweimal das Kreuzband gerissen hat. Und der kam ja dann noch auf dem Tablett am nächsten Tag, Edgar Pripp. Also der hat tatsächlich schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich. Und ist aber immer so ein Spieler, den ich irgendwie jedes Jahr in der Sommerpause auf dem Zettel hatte. So von wegen, das wäre so ein typischer Fortuna-Move, den zu holen. Deshalb überrascht mich das überhaupt nicht, dass der jetzt in Düsseldorf gelandet ist. So, ich habe jedes Jahr gedacht, aber wahrscheinlich holen sie jetzt noch mal, dieses Jahr holen sie jetzt den Pripp. Also, ja.
Endlich.
Ja, mal sehen. Also, ich erwarte nicht viel, aber deshalb habe ich ja jedes Jahr erwartet, dass sie ihn verpflichten.
Ja, also ich war irgendwie auch im ersten Moment, glaube ich, relativ enttäuscht, weil ich irgendwie so in meinem Kopf, ohne dass ich da jetzt dessen Karriere sehr eng verfolgt hätte, so im Kopf hatte, dass er wirklich schon sehr viele Jahre dabei ist, irgendwie diesen ganzen Niedergang von Hannover halt irgendwie mitgegangen ist und einfach so in meinem Kopf zumindest irgendwie ein Spieler ist oder war, von dem ich mir einfach keinen Schritt nach vorne mehr erwartet habe, sondern so, dass er im allerbesten Fall so die Leistung der letzten 3 Jahre vielleicht dann irgendwie nochmal so bestätigt. Ne? Also einfach so, wenn man sich mal anschaut, wie so die Karriere bisher verlaufen ist. Was ich dann erst so bei der Recherche so ein bisschen dann festgestellt habe, ist, dass er wohl wirklich jetzt in den Spielen nach der Corona-Pause wohl nochmal ein richtiges Hoch hatte. So, was natürlich im Fall auch wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum man da jetzt bei Fortuna nochmal aufmerksam geworden ist. Dass er da wohl absoluter Leistungsträger gewesen ist bei Hannover. Und auch generell hat, glaube ich, der Verein da sehr, sehr gut abgeschnitten. Also deswegen will ich da jetzt irgendwie auch mal nicht zu Vorteil irgendwie negativ sein. Ist anscheinend ja irgendwie auch ein Spieler, der in der Kabine irgendwie sehr, sehr gut ankommt, der so ein bisschen auch so eine Leaderfähigkeit mitbringt, was glaube ich sehr,
was
sehr gut ist.
Was nicht ganz unwichtig ist einfach gerade.
Absolut,
ne?
Auch weil man
ja. Und der hat halt natürlich zweite Liga-Erfahrung ohne Ende. Also das kann natürlich viel wert sein auch. Der kennt die Liga. Der kennt die Liga.
Ja, und gerade halt eben, weil eben gerade ja alles ein bisschen unsicher ist, weil man eh nicht so viele Spieler zur Verfügung hat. So, es hat einfach, glaube ich, Stabilität und Kontinuität super wichtig. Und wenn man halt irgendwie einen Neuzugang holt, der halt natürlich dann neu ist und deswegen nicht wirklich für Kontinuität steht, aber halt dann eben für Erfahrung und für Niederfähigkeiten und so, ist das, glaube ich, schon irgendwie eine ganz vernünftige Sache. Und was dazu halt, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll sein kann, gerade wenn man jetzt halt irgendwie die Saison mit so einem engen Kader, den ja mit so einem kleinen Kader spielt, den Rösler ja haben will, er ist ja ziemlich vielfältig einsatzfähig irgendwie. Ne? Ich glaube, im zentralen Mittelfeld, vielleicht sogar im offensiven Mittelfeld und auf dem linken Flügel. Von daher ist es wiederum, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer, dass man da halt einfach dann an mehreren Fronten irgendwie auch ganz gut abgesichert ist.
Habt ihr irgendwas gehört, warum? Ich habe gelesen, der Vertrag mit Hannover wurde aufgelöst. Habt ihr da irgendwas zugehört? Also war das einfach ein einvernehmliches Also ich meine, der hat ja dann irgendwie auch noch gesagt, so hätte er es eigentlich nicht haben gewollt.
Ich glaube, dass
Hannover
halt irgendwie mitgeteilt wurde vom Trainer, dass man wahrscheinlich irgendwie nicht mehr so richtig mit ihm plant. Kann natürlich irgendwie auch immer dann viel damit zu tun haben, dass man irgendwie noch gut dotierte Verträge hat.
Ja.
Ne? Und dass man dann halt halt irgendwie dann Leute, mit denen man dann nicht mehr plant, halt irgendwie dann sagt, dass es eben so ist, in der Hoffnung, dass man halt die Verträge auflösen kann. Und das ist dann halt so gewesen. Ich meine, man kann dann einfach wahrscheinlich auch den Vertrag aussitzen. Aber ich finde das dann auch, das spricht dann eigentlich sehr für den Charakter vom Spieler, dass er gesagt hat, ja, okay, dann nehme ich jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen Auflösungsgeld halt mit, aber will halt diesen Vertrag halt nicht aussitzen, sondern verdient dann vielleicht auch insgesamt ein bisschen weniger, aber will halt nochmal angreifen. So, und das nochmal ein bisschen, finde ich, spricht dafür erstmal für ihn.
Ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, der war halt die vorletzte und vorvorletzte Saison halt komplett raus, ne? Und hat halt da einfach 2 Jahre nicht gespielt und hat jetzt in der letzten Saison dann doch wieder anscheinend auch sehr ordentlich gespielt, so, deswegen ist schon okay. Und ja, also ich finde die Verpflichtung an sich eigentlich gut. Das Einzige, was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass der jetzt quasi, glaube ich, der kreative zentrale Mittelfeldspieler sein soll. Und da habe ich halt Angst vor, dass er das nicht ausfüllen kann.
Ja, also ich glaube, Angst ist da schon, ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist, da kann man ja fast irgendwie, also ich
Educated
würde auch einfach jetzt
guess.
von dem, wie ich den als Spieler im Kopf habe, würde ich einfach denken, das ist eigentlich die eine ähnliche Beschreibung, wenn er im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird, wie die von Kuba Piotrowski. Weil, also
Ja.
jetzt, weil so als wirklicher Denker und Lenker und Fädenzieher und Ballverteiler. So sehe ich ihn nicht, also dann glaube ich schon eher jemand, der halt dynamisch ist, der halt vorstößt, so ein bisschen so ein Box-to-Box-Spieler halt ist.
Also haben
Ja,
wir zwei.
kreativ werden wir nicht spielen.
Ja.
Aber es
Also
ist ja auch
wie
schon
stellt sich das
zweite Liga.
Mittelfeld dann jetzt auf? Einen destruktiven Sechser und zwei dynamische Achter oder
Das
so.
kann ich mir gut vorstellen,
Ja, das
ja.
kann ich mir auch vorstellen.
Ja.
Witzigerweise, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich jetzt tatsächlich auch noch mal ein bisschen über Herrn Pripp recherchiert und gelesen. Kurz vorher waren sich sämtliche Zeitungen im Großmünchner Raum schon einig, dass Pripp kurz vor der Vertragsunterschrift bei 1860 München steht.
Wow,
Nur
krass.
mal, was auch für eine Chance dort für Edgar Pripp ist, jetzt in Düsseldorf nochmal anzugreifen. Und ich glaube, der hat auf jeden Fall Bock. Und jetzt ist halt die Frage, ja, wie viel Spielzeit er bekommt. Und ich finde da auch das Testspiel gegen Paderborn kann da überhaupt noch gar keine Aussage machen. Also ich meine, er ist am Mittwoch gekommen, ne?
Ja,
Und dann das Spiel war
irgendwie
am
zweimal
Samstag.
trainiert oder so,
Ja,
dreimal. Ja,
ja, ja.
völlig.
Sollen wir mal auf die Testspiele blicken? Ich
Ich würde noch, ja,
glaube,
stimmt.
ihr beide habt ja zumindest Teile davon gesehen. Ich kann da jetzt, glaube ich, nicht wirklich was zu sagen. Aber ja, wie habt ihr denn da so, also habt ihr da irgendwas aus der kurzen Zeit, die ihr da gesehen habt, mitnehmen können? Irgendwelche Eindrücke, gerade auch bei den Neuzugängen, aber vielleicht auch so insgesamt?
Also ich würde gerne einsteigen mit meinem
Ja.
das mit meinem Blick auf die Startelf gegen Vitesse Arnheim, ja, weil ja dann so kurzfristig doch auch ausgefallen ist und dann ein Herr Siebert in der Innenverteidigung aufgestellt wurde, wo ich einfach dachte, Wahnsinn, was, wie soll das halt in der zweiten Liga funktionieren? Wenn man dann halt U19-Spieler hochholen muss, weil halt die U23 gerade woanders spielt oder wie auch immer. Und muss dann jetzt mal übergreifend über diese 30 Minuten, die ich wahrscheinlich insgesamt gesehen habe, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, sagen, dass Jamil Siebert ja extrem auffällig gut gespielt hat. Und dass ich hoffe, dass diese Vertragsunterzeichnung, die ja jetzt gerade ansteht, gegebenenfalls, also ihm soll ein Profivertrag angeboten werden. Denn der Typ ist 18 Jahre alt und seit 10 Jahren in der Fortuna-Jugend. Also,
Ja, ein bisschen ist es
das
schon
ist
so der
schon,
Traum so, ne? Wo man auch
könnte halt
irgendwie
schon,
denkt, so, ja, solche Spieler irgendwie gibt es eigentlich gar nicht mehr, dass man mal wirklich nochmal Spieler aus der eigenen Jugend irgendwie
ja,
in die
halt der
Mannschaft
Bebou,
einwirft.
der Innenverteidigung
Ja, aber es
quasi.
wird halt immer weniger einfach so,
Ja,
ne? Dass einfach
ja.
solche Leute werden, gehen ja dann eigentlich
Ja.
dann mit spätestens 16 irgendwie dann doch zu Gladbach, zu
Genau,
Leverkusen, zu Köln und
genau.
so weiter.
Und der ist es halt noch nicht. Also ich würde mich freuen, wenn er mit einem Profivertrag ausgestattet würde. Auch wenn es dann, also ja, muss man halt gucken, wie lange der halt zweite Liga auf hohem Niveau spielen kann, wenn er dann Innenverteidiger Nummer 3 ist. Wenn dann so fit ist. Naja, was sagst du, Tim?
Ja, also ich habe ihn ja gegen Paderborn, es kam er ja zur zweiten Hälfte und er hat mich vollends überzeugt. Also es war nicht zu sehen, dass er 18 Jahre ist und irgendwie eine Eingewöhnung braucht. B hat er einfach auch eine Ausstrahlung, der ist halt ein Schrank, ne? Und trotzdem Trotzdem hat er halt eine Wendigkeit gehabt und hat auch mal einen Spieler dann sogar hinten aussteigen lassen.
Ja.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so gedacht, what, wo haben sie den denn jetzt her? Und warum spielt er noch bei Fortuna so?
Ja.
Aber es war halt nur 45 Minuten. Keine Ahnung. Mehr habe ich halt von ihm noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall sollte man möglichst schnell einen langfristigen Vertrag ihn unterschreiben lassen. Dann kann man vielleicht irgendwann noch hoffen, dass man eine gute Ablösesumme bekommt.
Ja, bin ich ganz
Also
deiner
ist ja auch
Meinung.
U-Nationalspieler, meine ich, ne?
Ja, sein Debüt im
Ja.
Dezember gegeben.
Ja,
Ja.
also würde mich auf jeden Fall freuen. Und
Ja.
nicht nur, weil man sich immer freut, wenn mal was aus der eigenen Jugend kommt, sondern weil das halt auch einfach, ja, weil er mich in diesen 45 Minuten auch überzeugt hat.
Ja. Ja,
Okay,
und
es war ein
ja, ich meine, der
Testspiel,
Typ,
aber
ja,
ja.
genau.
Allein, weil man ja auch wirklich, also jetzt auch mal ganz abgesehen von der Thematik an sich, wäre es ja auch einfach unglaublich wichtig, noch einen weiteren Innenverteidiger im
Ja,
Kader zu haben, ne? Also
das
mal
stimmt.
ganz abgesehen von den ganzen Punkten, die ihr gerade genannt habt, die halt absolut zutreffend sind, so einfach um irgendwie zu wissen, dass man da noch eben einen weiteren Spieler irgendwie hat, auf den man bauen kann. Und ja, wie schon angesprochen, das ist natürlich immer der Traum, dass man halt irgendwie wirklich noch einen Spieler aus der eigenen Jugend hochzieht, der halt so lange auch schon irgendwie im Verein gespielt hat und der ja scheinbar das Talent auch wirklich einfach zu haben scheint. So. Und wo es jetzt,
Ja,
glaube ich, ja
voll.
einfach darum geht, dass man da halt irgendwie was aushandelt, was dann irgendwie auch so ein bisschen diesem großen Potenzial halt irgendwie auch angemessen ist. Da scheint man ja irgendwie noch ein bisschen auseinander zu liegen von dem, was man halt
Ja.
irgendwie hört von der Fortuna und vom Berater. Will man ja irgendwie, glaube ich, dann schon in diesem Vertrag halt sehen, dass Fortuna dem Spieler klar zutraut, irgendwie mittelfristig irgendwie auch Stammspieler zu werden. Und das scheint sich ja in dem Angebot der Fortuna einfach im Augenblick noch nicht
Noch nicht
unbedingt
wiederzuspielen.
so, nicht so stark widerzuspiegeln, wie das halt in der Gegenseite gewünscht ist. Und ja, ist natürlich dann noch immer super schwer, das zu bewerten, gerade dann auch jetzt von uns, ne, wo wir.
Ja, ist es, das stimmt schon. Aber ich habe das Gefühl, das müsste man doch hinbekommen,
Ja,
klar.
also ist auf jeden Fall, glaube ich, von unserer Seite sehr gewünscht, dass das
Ja.
funktioniert. Und sprechen wir, glaube ich, ja, wahrscheinlich auch für jeden einzelnen Fan
Ja.
der Fortuna, würde ich denken.
Also ich muss wirklich sagen, ich war wirklich so ein bisschen sogar berührt, als ich ihn spielen habe sehen. So,
Ich
wirklich sein.
kann das nachvollziehen.
Ja,
Ein bisschen
ja.
ging es mir auch so, ja.
Ja.
Boah, ihr habt mich wirklich jetzt hier mit euren schweren Reinen schon fast so weit, dass ich mir jetzt doch irgendwie welche von diesen furchtbaren Geisterspielen angucken werde, was ich ja eigentlich nicht vorhatte. Aber ja, vielleicht sollte ich mir das mal geben.
So, sonst hast du das Vitesse-Spiel gesehen, Tim?
Nee, ich habe
Nee.
das gegen Paderborn, habe ich mir halt größtenteils angeguckt. Ja.
Ah ja. Ja, ich habe es halt so ein bisschen gesehen von der zweiten Halbzeit. Und da, genau, zweite Halbzeit anfangen, so das Gefühl, dass Fortuna ein bisschen mehr Druck hinbekommen hat und dann tatsächlich auch mal ein bisschen kombiniert hat und so, aber dann war es irgendwie, ist wahrscheinlich auch noch früh in der Vorbereitung, noch früher in der Vorbereitung gewesen, aber fand ich jetzt nicht besonders aufschlussreich, sagen wir es mal so. Und beim Paderborn-Spiel habe ich die letzte Viertelstunde gesehen. Da habe ich ein paar Sachen gesehen, sagen wir es mal so. Also ich glaube, bei Vitesse Arnhem war meine Hauptbegeisterung auf Jamil Siebert gerichtet. So.
Ja, also gegen Paderborn muss man ganz ehrlich sagen, hat man schon noch gemerkt, dass ja, die Offensive sich auf jeden Fall noch finden muss. Also hinten sah das schon ganz ordentlich aus. Also so alles recht sicher.
Da stand ja auch Jamil Siebert.
Ja, aber in der ersten Halbzeit ja auch nicht.
Ah, okay.
Und deshalb so das Spiel gegen den Ball, das war alles ganz okay, aber dann mit dem Ball, oh, teilweise Stückwerk, teilweise dann der Abschluss, sag ich mal, zu überhastet oder nicht mit genug Schmackes und das Tor. War auch ein katastrophaler Torwartfehler vom Torhüter von Paderborn. Ansonsten wäre das niemals gefallen. Und dann wäre dieses 0-0 sehr aussagekräftig für das gesamte Spiel gewesen. Sodass da einfach nach vorne ich auch überhaupt keine Schlüsse dazu, also aus dem Spiel ziehen würde, wer da jetzt uns präsentiert wird beim Pokalspiel.
Ja, ich habe da so eine Vermutung.
Also ich denke auf jeden Fall, dass natürlich Rufen Hennings spielen wird, aber ansonsten weiß ich
Ja,
nicht.
aber ich glaube, auf rechts ist Jean Zimmer gesetzt. So,
Ja,
und
das kann schon
da
sein.
muss ich halt wieder spielübergreifend sagen, da bin ich halt einfach nicht von überzeugt. So, das ist halt einfach, also im Spiel, also es gehen immer Sachen schief. Also Ballaktionen von Jean Zimmer sind halt immer, haben immer so eine 50-50. Kann halt einfach immer super schief gehen und so. Also
Ja, und dass er
ja.
dann auch immer so, umso stärker, umso mehr Platz er halt hat, ne? Und
Ja.
es wird in der zweiten Liga nicht viel
Ja.
sein, denke ich mal.
Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass der Herr Pledel ja jetzt auch, ich glaube, ich habe ihn auch in beiden Spielen gesehen oder nur in einem. Und auch der hat mich nicht überzeugt.
Ja,
Also, ja.
aber der Plädel, ich meine, da haben andere jetzt in dem Testspiel, was ich gesehen habe, mich auch nicht überzeugt.
Ja.
Aber da bin ich mir nicht, also überhaupt nicht sicher, dass der in der Startelf stehen wird.
Nee,
Also
das
so
stimmt
gar
nicht.
nicht. Also ich sag mal, bei John Zimmer muss man am Ende gucken, in was für einem System spielt man überhaupt und wo findet er seinen Platz. Aber ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auf jeden Fall Brandon Borrello spielen wird, weil der allein vom Einsatz mir sehr gut gefallen hat gegen Paderborn. Also der hat halt tatsächlich auch die größte Chance von Paderborn, hat er im Prinzip mit dem Zurückeilen und einer beherzten Grätsche im eigenen Strafraum geklärt.
Ah
Also
ja.
und hat aber auch nach vorne, ich sag mal, Sachen probiert, so wie die gesamte Mannschaft.
Okay. Und was sagst du zu Kelvin Ofori? Den habe ich ja.
Ja.
Muss man jetzt aber fairerweise auch sagen, ich weiß nicht, wie viel er trainiert hat vorher, ne?
Naja, klar.
Also ich sag mal, der wollte,
Der
aber
wollte, ja.
so wie die gesamte Mannschaft nach vorne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube halt, da muss ich erstmal herauskristallisieren, wer da wirklich gespielt. Und dann müssen die noch mehr einstudieren. Also das ist mir gerade, glaube ich, jetzt durch diese ganzen Quarantänemaßnahmen in der Vorbereitung sind da ganz viele Automatismen noch nicht klar und ich glaube auch tatsächlich, dass Uwe Rösler noch nicht so wirklich weiß, wer seine Stammformation vorne ist. Beim Torwart weiß er das mit Sicherheit und in der Abwehr hat er mit Sicherheit auch eine Idee, aber ich glaube, der Rest, das muss ich halt noch finden.
Es gab irgendwie
Ja.
eine Aktion, also Ofori fand ich war zumindest sehr aktiv in dieser
Ja.
letzten Viertelstunde gegen Paderborn, die ich jetzt
Ja,
geguckt
ja.
habe.
Ja,
War
ja.
sehr aktiv, manchmal auch wieder so ein bisschen, ja, dass er die Bälle nicht sauber genug angenommen hat und so, aber ich habe schon, also man sieht immer, dass er Potenzial hat, finde ich. Und er hat dann einen Ball ganz fantastisch an die
Ja.
andere 16er-Kante
Ja.
verlagert noch, wo es dann auch so ein scharfes Reinspiel gab. Und so, und das, also, ah, so.
Also, ich sag mal, was noch eine Unbekannte für mich ist, Emma Ioa hat halt gar keine Spielzeit bekommen. Und ich
Ja.
weiß auch nicht, das lag, glaube ich, auch dann Trainingsrückstand und Ähnlichem. Das ist auch noch so eine Unbekannte, deshalb nach vorne. Ist ganz schwer zu sagen, aber Ofori, keine Ahnung, wenn er den nächsten Schritt macht, ein bisschen, wir haben ja gesagt, so, dass er letztes Jahr sehr oft gesagt im Podcast, dass er noch die falschen Entscheidungen trifft. Wenn er häufiger die richtigen Entscheidungen trifft, dann kann das halt der Kreativspieler sein, der uns eine tolle Saison beschert. Das sehe ich schon so, ja.
Ja, genau. Der war natürlich halt auch nicht am Trainieren. Also Emma Joa hat ja auch viel nicht trainiert und ich meine
Ja.
sogar noch gelesen zu haben, dass er sogar noch muskuläre Probleme hatte. Also wahrscheinlich auch jetzt leider noch nicht. Topfit.
Das
So.
heißt, nach vorne ist für mich nur Rufen Hennings gesetzt und ansonsten
Ja.
bin ich mal sehr gespannt.
Ja. Ja, kommt auch noch die nächste Frage, was ist mit Kindern Karaman, ne?
Ja.
Ja, allerdings. Hat der gespielt in den Testspielen? Wie hat er da so ausgesehen? Nicht
Ich glaube, im
nutzlos am
zweiten hat
Mittelkreis
er nicht
rumgestanden.
gespielt.
Nee.
Aber was, glaube ich, auch daran lag, dass er jetzt bei der
Nationalmannschaft ist. Ne?
Ja, stimmt.
Ja, also es scheint da jetzt ja doch irgendwie die Entwicklung zu gehen, die man ja im Sommer so ein bisschen schon irgendwie befürchtet hatte, dass da jetzt zumindest auch von Seiten seines Beraters irgendwie dann doch etwas stärker auf den Wechsel gedrängt wird. Aber ich glaube, auch in einem Interview mit dem türkischen Fernsehen hat er das irgendwie jetzt auch selber nochmal bestätigt, dass er sich das, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen könnte, zu wechseln, wo es ihm wohl, also ich glaube, dieser Wechselwunsch bestand, glaube ich, sowieso, aber ich glaube, ihm geht es auch ganz, ganz stark darum, einfach in einer starken ersten Liga zu spielen, um halt für die Europameisterschaft im nächsten Jahr halt mehr im Fokus zu stehen. Und das würde er natürlich jetzt bei einem türkischen Erstligisten auf jeden Fall tun. Da, glaube ich, ja das, was er eigentlich geplant war. Ich glaube, eigentlich wollte er, ja, glaube ich, eher in die Primera División wechseln. Eigentlich
wollte er nach Spanien.
Aber ich glaube, ja.
Mittlerweile La Liga.
Da hat jetzt, okay. Da hat auf jeden Fall jetzt, glaube ich, aber irgendwie die ganze Covid-19-Situation dafür gesorgt, dass die Vereine dann von solchen Transfers auf jeden Fall irgendwie erstmal Abstand genommen haben. Und ja, jetzt versucht der Berater ihn jetzt bei einem türkischen Erstligisten unterzubringen. Ja, was denkt ihr da? Wie schwer, also wenn wir jetzt mal diese ganze Sache um die Aushandlung einer eventuellen Ablösesumme mal außen vor gelassen, wie schwer würde euch das treffen, wenn Karaman die Fortuna noch verlassen würde?
Ich würde sagen, dadurch, dass wahrscheinlich der Herr Kownacki einfach für längere Zeit noch nicht auf der Höhe sein wird und wer weiß, ob überhaupt. Also er trainiert jetzt wieder seit heute oder gestern, immerhin, also noch nicht mit der Mannschaft und so, und es wird immer wie wird rangeführt langsam, aber also wenn der fit wäre, dann würde ich sagen, es ist irgendwie zu kompensieren und du hast halt Hennings und Kownacki, die du beide vorne reinstellen kannst, die auch, Kownacki kann auch hinter Hennings spielen, was halt teilweise auch Karaman gemacht hat, ist zwar dann nicht so ein großer Ball Annehmer, was hohe Bälle angeht und so, aber der kann halt trotzdem auch einen Ball halten, was ja Karaman auch teilweise hervorragend gemacht hat. Aber jetzt in der Situation habe ich das Gefühl, das ist ein großer Verlust. Ein fitter Spieler, der Bundesliga-Niveau haben kann, fehlt. Das ist bei so einem 22er-Kader einfach ein herber Verlust, würde ich sagen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Es sind in der Offensive nach meinem Eindruck gegen Paderborn einfach noch so viele Fragezeichen, dass ich glaube, da wäre irgendwie ein Karaman vielleicht wichtig, weil man weiß, was er zu leisten imstande ist, wenn er in Topform ist. So. Und das weiß ich halt bei bestimmten Spielern halt nicht. Ich habe tatsächlich nicht so unglaublich viele Spieler von Holstein Kiel mir im letzten Jahr angeguckt, oder? Da war, glaube ich, Emanuel Loa. Ja. Und ob der, sage ich mal, in Topform in der zweiten Liga halt auch einfach den ersetzen kann, das weiß ich nicht. Aber also klar wäre das ein herber Verlust, wenn Karaman jetzt gehen würde. Auf der anderen Seite, man würde halt noch eine Ablösesumme kassieren. Das ist dann im nächsten Jahr ja ganz sicher nicht so. Er hat ja auch klar gesagt, er will weg, egal was passiert. Ja, das wäre wiederum was Positives momentan. In der momentanen Situation muss man ja auch gucken, wo man nochmal Geld herbekommt.
Ja, ich gehe da bei allen euren Punkten, die ihr angesprochen habt, komplett mit. Ja, ich denke halt auch, dass man es sich eigentlich im Augenblick einfach nicht leisten kann, ihn abzugeben. Einfach weil er einfach ein Spieler ist, wo man genau weiß, was man an ihm hat. Der hat wirklich richtig gutes Niveau. Auf der anderen Seite, wenn man es halt irgendwie schaffen könnte, da jetzt vielleicht noch eine Ablösesumme zu bekommen und da vielleicht irgendwie sogar noch zwei Spieler zu verpflichten, die das irgendwie so ein bisschen abdecken können, könnte man da auf jeden Fall drüber nachdenken. Was, glaube ich, sehr, sehr gut ist für die Fortuna, ist, dass man irgendwie aus einer ganz guten Verhandlungsposition ja kommt. So, ne? Dass man ja irgendwie auf der einen Seite schon bei Eihan ja irgendwie auch so ein bisschen gezeigt hat, so, wenn wir sagen, das ist unser das ist unsere Verhandlungsposition und da gehen wir nicht von ab. So, das ziehen wir durch, dass man das auch wirklich macht. So, das ist, glaube ich, irgendwie ein ganz gutes Zeichen, so dass man irgendwie damit auf jeden Fall schon mal ein gut, also das halt irgendwie dann auch gut nach außen an Berater herantragen kann, dass man da auf jeden Fall auch hart bleibt. Und auf der anderen Seite auch, dass Karaman sich ja auch nicht wirklich leisten kann, sich jetzt beleidigen, ja, auf die Bank zu setzen oder auf die Tribüne.
Wenn er halt dabei sein möchte, dann stimmt natürlich.
Genau, also da geht es dann darum, halt entweder die vernünftige Arbeit halt seinen Berater machen zu lassen, dass man halt mit einem Angebot von irgendwoher kommt, das gut genug ist, oder sich dann halt bei der Fortuna richtig trotzdem reinzuknien, auch mit der Faust in der Tasche vielleicht, aber da wird ja da nicht drum rumkommen. Und ich glaube, das
stimmt.
Ist auf jeden Fall für die Fortuna relativ positiv. Auf der anderen Seite, ja, ist natürlich wieder noch sehr, sehr schwer einzuschätzen, was man da jetzt für einen Spieler, der in einem Jahr wechselt, wahrscheinlich wechseln würde, noch für eine
Summe verlangen würde. Was man für den bekommen würde, ja.
Könnte. Also ich meine, ne, dadurch einfach, das haben sich ja einfach auf dem heutigen Transfermarkt die Summen alle komplett verschoben. Ja. Von daher, ja, es wird wahrscheinlich irgendwo im niedrigen, siebenstelligen Bereich liegen. Wie niedrig, ist dann, glaube ich, halt so die Frage.
Ja.
Und da liegt ja anscheinend dann.
Nördlich der 500.000 sein wird. Ja, ich glaube, bei all diesen Sachen, die jetzt gerade laufen, muss vor allem auch Röttgermann relativ eine stabile Figur machen, um halt Rückhalt zu behalten. So, ne?
Ich glaube, so eine. Aber eine letzte Sache noch zum Testspiel, weil wir am Anfang ja über die Besetzung des Kastens geredet haben.
Ja.
Also ich sag mal, die nicht vorhandene Fähigkeit, das Spiel gut zu eröffnen, die hat man im Paderborn-Spiel bei Wolf schon gesehen. Das war schon teilweise sehr unsicher und von daher... ja, ich sag ja, die Abwehrreihe und die Torhüterposition, da glaube ich, dass Herr Rösler heute genau weiß, wer da vorgesehen ist. Aber
dass es nicht Herr Wolf sein wird.
Nee.
Ja. Also so ganz generell muss ich auch nochmal sagen, dass ich auch bei dem, was ich gesehen habe, weiterhin das Gefühl habe, dass Fortuna nicht genau weiß, wie sie nach vorne spielen sollen. Aber es sind ja jetzt auch nochmal extreme Bedingungen gerade.
Ja, und werden dann ja auch in einigen Tagen schon das nächste Anschauungsmaterial bekommen, um das vielleicht ein bisschen besser beurteilen zu können, ob man da schon einen Schritt nach vorne gemacht hat. Es geht nämlich jetzt am Samstag im DFB-Pokal gegen den Drittligisten aus Ingolstadt.
Um alles geht es.
Um alles, um alles. Ja. Ja, genau. Gegen Ingolstadt. Ich habe das Gefühl, das ist ein richtiges Scheißlos. und ich glaube, da sind wir uns einig. der Verein wurde 2004 gegründet übrigens, aus der Fusion zweier so halb insolventer Ingolstädter Kleinvereine. da hat sich dann ein findiger Geschäftsmann irgendwie, er ist wohl angesprochen worden, also es wurde an ihn herangetragen, dass er doch bitte diese beiden Vereine retten sollte und da entsprang dann die geniale Idee, doch einen neuen Verein zu gründen, die Schanzer.
Naja. Was heißt das eigentlich?
Ich weiß, das ist bestimmt, das, was soll da das kommen eigentlich? Die bestimmt her oder so.
Aus Schanz oder?
Ja, Schanzenviertel oder sowas. Schanzenviertel. Bestimmt hatte Ingolstadt auch einen Schanzenviertel.
Die Schanzenviertel haben.
Ich weiß es nicht. Nee, kann ich hier nicht sagen. Ja, die wehren sich auf jeden Fall, also sind natürlich dann mit freundlichster Unterstützung von Audi, haben sie so einen märchenhaften Aufstieg hingelegt, wehren sich total gegen diese Werkself-Anfeindungen, weil sie ja nur zu 20% Audi gehören.
Und deren Anschubfinanzierung nicht,
ja,
und nicht so hoch ist wie bei
genau.
VW und bei Bayern,
genau.
Muss man auch sagen. Ganz,
genau,
ja, okay.
Es gibt weniger Geld als andere VW-Vereine. Ja. Und naja, ansonsten, Audi hat das Stadion bezahlt und vermietet es günstig an die Schanzer.
Ja, da muss ich dann jetzt, wo du es wieder bemühst, diesen Begriff kurz einhaken. Um die Herkunft des Schanzer-Beinamens beim FC Ingolstadt zu ergründen, muss man weit in die Vergangenheit zurückreisen. um genau zu sein, bis in das Jahr 1537, als die Stadt Ingolstadt zu einer bayerischen Landesfestung umgebaut wurde. Schnell wurde der Beiname die Schanz geläufig, weil die Festungsanlagen von sogenannten Schanzern aufgebaut wurden. Das heißt, eine Festung, in die wir da jetzt reisen.
Ja. Ja. Der Audi Sportpark. Ja. Ja, noch ganz kurz zu, also ja, seit 2013 besitzt Audi halt eben fast 20% des Vereins. Aber ja, sie wehren sich vehement dagegen, dass sie ein Werksverein sind oder so. Märchenhaft. Sind jetzt, also da muss man, da würde ich meine Schadenfreude nicht verbergen wollen, weil sie nämlich in der 96. Minute das Relegationsrückspiel durch ein Gegentor gegen Nürnberg, als sie eigentlich schon mit fast beiden Beinen in der zweiten Liga standen, haben es dann leider nicht geschafft, sondern noch in der 96. das entscheidende Gegentor kassiert, sind deswegen immer noch drittklassig. Trainer ist Thomas Oral, zum dritten Mal in seiner Trainerlaufbahn ist er Trainer der Schanzer.
Wirklich, also ich glaube, ich habe das ja auch schon mal im Podcast gesagt, wirklich einer der unsympathischsten Trainer, die es irgendwie so gibt. Also der Typ hat wirklich eine negative Ausstrahlung, das ist der Wahnsinn. Also wirklich.
Ja, Pledel ist natürlich aus Ingolstadt, das sind wieder verrückte Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ausgerechnet treffen wir jetzt auf die Schanze. Ja, kann sein. Ja. Naja, ein anderer alter Bekannter von uns, den ich jetzt schon wieder eigentlich fast gerne im Kader hätte, ist Marcel Gauss, der gegen uns spielen wird. Das ist, glaube ich, auch eine feste Größe. Und eben Maxi Beister, der auch dort spielt.
Aber ich glaube, der ist da nicht unbedingt Stammspieler, habe ich gesehen. Irgendwie, ich glaube, der steht da so ein bisschen auf dem Abstellgleis.
Beister?
Ja.
Ja, das kann sein. Noch ganz kurz zur aktuellen Form von Ingolstadt. Also der Saisonauftakt ist erst am 20. September. Das heißt, die sind noch ein bisschen, sind auch noch nicht voll in der Saison. Gegen Uerdingen, glaube ich. Die haben jetzt am 4. und 5. September, meiner Meinung nach, Kickers Meinung nach, zwei Testspiele gespielt. Die gingen beide verloren. Ich glaube, der ernstzunehmende Test ist gegen Heidenheim gewesen. Da haben sie 1-2 verloren und haben dann am Tag drauf gegen gegen Schweinfurt, ein Regionalligist aus Bayern, auch 2-0 verloren. Also vielleicht ist da auch noch nichts mit Frühform und es gibt ein bisschen Hoffnung für die Fortuna.
Ja, ich glaube, das mit der Frühform, das ist wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen schwierig. Weil Ingolstadt hatte auch in der Vorbereitung ähnlich wie die Fortuna halt auch große Probleme mit Corona. Und ich glaube, da war man sogar noch ein bisschen heftiger betroffen. Deswegen große Teile der Mannschaft auch sogar in Isolation gewesen sind Ende August. Und man deswegen auch so richtig mit dem Mannschaftstraining erst seit dem 1.9. angefangen hat.
Okay.
Also,
okay.
Das heißt, man hat da vielleicht sogar noch viel, viel schlechtere Vorzeichen irgendwie jetzt in der Vorbereitung gehabt, als das bei der Fortuna der Fall ist. Auf der anderen Seite ist es dann vielleicht auch wirklich immerhin ganz gut für die Ingolstädter, dass man, glaube ich, fast die gesamte Mannschaft aus dem Fast-Aufstiegsjahr zusammengehalten hat. Ich glaube, man hat nur irgendwie ein oder zwei wichtige Spieler abgegeben. Da habe ich auch noch kaum neue Spieler geholt. Jetzt irgendwie auch erst zwei, die man irgendwie diese Woche verpflichtet hat. Und vorher hatte man, glaube ich, auch noch keine geholt. Also da ist auf jeden Fall auch Kontinuität, dass
den Stendera, oder wie er heißt.
Genau, geholt, ne? Max Stendera hat man geholt. Der habe ich irgendwie auch immer lange Zeit als sehr, sehr talentiert.
Das war so ein 4,5-Sterne EA-Fußballmanager-Typ.
Und dann von Kreuzbandrissen, glaube ich, ausgebremst worden. Dann hat man dann wohl Uwe Klein noch aus den Fängen reißen können.
Ja, also es ist auf jeden Fall das schwere Los, was am Anfang eurer Ausführungen genannt wurde. Und ja.
Ich denke halt, was man wohl jetzt irgendwie auch wieder sehen konnte in den Testspielen, und ist das, dass man sich wohl vor allen Dingen wieder sehr auf die Defensive stützen wird, die die große Stärke gewesen ist.
Der Ingolstädter.
Der Ingolstädter. In der letzten Saison, man war halt nicht besonders heimstark, muss man sagen. Hat man, das ist wohl irgendwie auch so ein bisschen das, was, glaube ich, Ingolstadt am Ende den Aufstieg gekostet hat, aber man ist halt hinten immer sehr, sehr stabil gewesen und setzt dann auf ein schnelles Umschaltspiel. So, wo natürlich, was natürlich vielleicht auch nochmal mehr dafür sprechen würde, dass das nicht so ganz so leicht für die Fortuna werden kann, da man ja auch wirklich einfach nicht besonders stabil ist, aber immerhin, ich glaube, wenn man irgendwo stabil ist, dann ja eher in der Defensive als in der Offensive.
Verrückt, ne? Wie vor 4 Wochen nicht gedacht, glaube ich. Wir haben gesagt, wir haben insgesamt einen Rechtsverteidiger und einen Innenverteidiger.
Ja.
Jetzt haben wir mehr Sorge um die Offensive. Ja, vielleicht ist das was Positives.
Ja, ich denke, genau, wenn wir dann vielleicht irgendwie auch mal auf die Fortuna schauen, wie wir uns das so ungefähr vorstellen könnten beim Spiel jetzt am Samstag. Wir haben das ja auch eben schon mal durchaus auf einigen Positionen angerissen. Denken wir, glaube ich, alle, dass Kastenmeier im Tor stehen wird. Und ja, das ist ja wahrscheinlich auch der Plan, sowohl für das Ingolstadt-Spiel als ja auch wahrscheinlich so ein bisschen für die Saison generell ist, dass sich vieles auf so eine Viererkette Hartherz, Hoffmann, dann so Zimmermann stützen wird. Weiß nicht, könnt ihr mal sagen,
ja, ob wir dann die Frage ist halt, ob dann so jetzt spielen wird. Also
genau, also ich denke mal, das wäre so ein bisschen der Optimalfall, das wäre so die Idee für die Saison oder für den Saisonstart, und jetzt für Samstag wäre das auch optimal, genau, wie du jetzt schon ansprichst, das ist bei Danso, ich weiß gar nicht, der war jetzt angeschlagen oder
irgendwie muskuläre Probleme, glaube ich.
Ja.
Aber Rösler hat gesagt, er hofft, dass Danso und Nana gegebenenfalls sogar schon gegen Ingolstadt spielen könnten.
Ja, also bei Nana würde es mich wirklich sehr überraschen, weil er wirklich jetzt, glaube ich, erst am Dienstag wieder eingestiegen ist ins Training. Ja, sonst, also ich glaube, wenn wir uns da bei der Abwehr relativ einig sind, ich meine, es gäbe natürlich sonst die Option, wenn Danso nicht fit ist, dass man halt Siebert spielen lässt.
Oder Botzek. Ich gehe davon aus, dass er Botzek spielen wird.
Meinst du?
Ja. In der ersten Halbzeit gegen Paderborn hat er auch mit Botzek da hinten drin gespielt. Aber viel interessanter, bevor wir jede Position durchgehen, ist erstmal, wie erwartet ihr denn eigentlich die Mannschaft? Also es ist wahrscheinlich so wie im letzten Jahr, man wird hochstehen, riskant spielen und hoffen, also schnell auf ein schnelles Tor gehen, oder erwartet ihr was anderes?
Na, ich glaube nicht, dass Rösler da groß von abrückt, von dieser aggressiven Spielweise und so. Ich erwarte auch eher nicht besonders konservatives Spiel.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man das Pressing 10, 15 Meter vielleicht nach hinten schiebt, einfach um die Abstände halt kleiner zu halten, einfach weil man jetzt einfach noch irgendwie viele neue dabei hat, weil man nicht so viel Trainingszeit hatte.
Weil man weiß, dass Ingolstadt, wie ihr eben gesagt habt, über das Umschaltspiel kommt. Also es könnte auch so eine zähe Kiste werden, wo halt einfach kaum Chancen da sind und nicht so ein offener Schlagabtausch, wie man das manchmal bei Rösler gesehen hat. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein zähes 1-0 in eine Richtung wird. Habe ich nicht so ein bisschen die Befürchtung. Ein
bisschen würde auch dafür sprechen, dass ja jetzt schon irgendwie 2 von den Testspielen so gelaufen sind. Ja. Dass er dann irgendwie auch Ende der letzten Saison sogar auch gegen Mannschaften, die ungefähr gleichwertig waren oder vielleicht irgendwie sogar ein bisschen schlechter waren, das auch oft irgendwie so Spiele waren, wie zum Beispiel, ne, das 1-1 gegen Augsburg würde mir da jetzt einfallen. Und so, ne, das hat sich ja schon ein bisschen irgendwie so eingependelt. Und,
Jan läuft schreiend durchs Wohnzimmer.
Das waren die 5 Minuten des Zorns.
Ja, richtig.
Also von daher könnte ich mir auch das vorstellen. Und gerade wenn dann irgendwie Ingolstadt auch so ein bisschen abwartend ist, wird es wahrscheinlich kein besonders hochklassiger Kick werden.
Ja, da gehe ich nämlich auch von aus. Und ich bin sehr gespannt, was da nach vorne aufgeboten wird. Wir können natürlich da jetzt ein bisschen orakeln, aber ich wage da wirklich gar keine Prognose, bis auf das Rufen Hennings natürlich spielen wird.
Ja, nee, ich würde jetzt wirklich auch keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, gehen wir denn alle davon aus, dass man so eine Art 4-3-3 spielen wird, wie wir das eben angesprochen hatten, mit einem Sechser und zwei dynamischen Achtern, zwei Flügeln und Hennings vorne?
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Weil dann ist also ja so ein bisschen...
Ja. Man Borello hat ja dann eigentlich, wird spielen, schätze ich.
Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man, wenn man dann halt wie Borello spielen ist, dass man dann auf jeden Fall auf dem anderen Flügel Plädel oder Zimmer spielen lässt, einfach um halt irgendwie jemanden spielen zu lassen, also um halt nicht so viele Neuzugänge drin zu haben.
Kann denn Borello über links kommen?
Ja,
hat er das gemacht?
Ja, das, ich glaube, der kann über.
Ja, aber dann ist doch fast schon safe. Dann spielt John Zimmer rechts, Brandon Borello links,
ja.
Hennings in der Mitte und dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich aber Prip Achter. Ich weiß nicht, was mit Piotrowski ist, ob der schon.
Ich glaube nicht, dass er in der Zentrale direkt zwei neue aufbieten wird. Ich weiß nicht, was mit Sobotka ist. Sobotka wäre natürlich irgendwie eine
Option. Ja, Sobotka
hat auf jeden Fall, glaube ich,
die meiste Spielzeit sogar gegen Paderborn bekommen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, was so ein bisschen die Frage ist, es gibt ja eigentlich immer noch nur Adam Botzek halt für diese Sechserposition, also als reiner Sechser. Ne? Sonst hat man jetzt eigentlich mit Sobotka, mit Morales, mit Piotrowski und mit Prip dann irgendwie vier potenzielle Achter im Kader.
Ja, wobei Sobotka halt, schon auch halt als Sechser einsetzbar ist.
Und Botzek wird auch auf jeden Fall spielen. Das ist der verlängerte Arm von Rösler momentan auf dem Platz.
Das ist sicher, das denke ich auch auf jeden Fall.
Ja. Nur die Frage, ob er Innenverteidigung spielt oder der Sechs.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt halt schon wirklich stark ins Spekulieren irgendwie abgeglichen.
Genau, wir müssen auf jeden Fall noch tippen und danach können wir ein bisschen was erzählen, wie wir uns das Tippen generell in der nächsten Saison vorstellen. Erstmal jetzt das Pokalspiel. Wer will vorlegen? Erster Tipp der Saison.
Erster Tipp der Saison. Ich tippe auf ein 0-1 aus Sicht der Fortuna.
Also 1-0 für Ingolstadt.
1-0 Ingolstadt, genau. Ui. Also, ja, ich glaube, das wird richtig kacke.
Ja, ich gehe da eigentlich mit. Ich denke nur, dass Ingolstadt halt in der 90. noch einen Konter fährt, erfolgreich. Also, furchtbares Spiel. Irgendwann fällt dann ein Tor für Ingolstadt und am Ende geht es dann 2-0 aus.
Mhm. Okay, ich tippe tatsächlich auch ein 1-0 für Fortuna durch Rufen Hennings. Ja. Aber furchtbares Spiel gehe ich mit.
Furchtbares Spiel trotzdem.
Das ist wahrscheinlich wirklich auch einfach das Best-Case-Szenario, was du da gerade beschrieben hast. Es kann keinen anderen Torschützen geben und es kann kein besseres Ergebnis geben, wahrscheinlich, wenn alles optimal läuft.
Auf der anderen Seite, die hatten jetzt eine Woche, die alle zusammen trainieren konnten. Das läuft jetzt alles wie gefluppt, Leute. Wie geölt fluppt das.
Ja, das hoffe ich. Okay, genau. Wir hatten uns dann überlegt, dass wir vielleicht in diesem Jahr nicht mehr wie wir es jetzt bei dem Pokalspiel gemacht haben, bei jedem Ligaspiel halt irgendwie extra unsere Tipps abgeben und da 5 Minuten drüber schwafeln, sondern wir haben uns überlegt, dass wir halt eine Kick-Tipp-Runde gründen und wollen dann euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ganz lieb dazu einladen, dass ihr daran teilnehmt. Und dann können wir da alle gegeneinander antreten. Die Tipprunde heißt Aus dem Exil, zusammengeschrieben und alles klein. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da teilnehmt.
Und im Laufe der Saison überlegen wir uns auch noch ein kleines Präsent für
ein Merchandise-Präsent.
Ja, ein Meet and Greet.
Das ist ja eher eine Androhung.
Wo man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein muss. Also gerne schon anmelden. Wir überlegen uns gerade noch, ob wir da noch ein paar zusätzliche Bonusfragen speziell mit Augenmerk auf die Fortuna hinzufügen. Also das werden wir jetzt auch noch nicht irgendwie erst super spät machen, sondern wenn dann irgendwie in den nächsten Tagen. Aber deswegen vielleicht dann irgendwie nur in der letzten Woche nochmal einen Blick reinwerfen, falls sich da noch was geändert hat, wenn ihr jetzt schon alles durchtippen wollt.
Ja, ich glaube, wir könnten das auch einfach nochmal, wenn es dann wirklich fertig ist, bei Twitter ankündigen und gegebenenfalls eben auch nochmal auf der Homepage aufs Tippspiel verweisen.
Genau.
Also wenn ihr da Lust drauf habt, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ein paar Leute mitmachten.
Genau. Also bei Twitter werden wir das eh nochmal alle schreiben. Ja. Da werden wir sowieso irgendwie immer alles schreiben, was wichtig ist. Aber es gibt eben auch Leute, die uns dann nicht folgen. Falls ihr das noch nicht tut, aber ihr Twitter habt, macht das gerne noch. Ad aus dem Exil. Und,
Nee, Ad aus Exil.
Oh, Ad aus Exil natürlich.
Ja,
ja. Haben wir noch was sonst?
Ja, ich würde noch gerne den Blick auf das dann folgende Spiel, nämlich den Saisonauftakt gegen den HSV richten, auch wenn wir dazu nochmal eine Folge machen werden. Und zumindest müssen wir das dann wieder aufgreifen. Der HSV hofft nämlich jetzt noch auf Zuschauer bei diesem Spiel, da es wohl jetzt auch bei einem Tennisturnier in Hamburg 2300 Fans gab. Und dadurch dann vom Hamburger Sportverein darauf verwiesen wurde, dass Fußball natürlich nichts anderes sei. Es gibt keinen Unterschied zwischen Fußball und Tennis. Also, was die Zuschauer angeht, ansonsten ja, natürlich.
In dem Fall nicht ganz zu Unrecht,
ja.
Oder?
Ja.
Ja.
Tja, wir werden das im Auge behalten.
Nicht dabei sein.
Nein,
das
wir,
ist,
wir werden
schon
nicht
mal
zu
sicher.
Den 2300 ja. gehören.
Das wird uns genommen.
Genau, aber ja, da werden wir auf jeden Fall dann nächste Woche nochmal genauer drauf schauen auf dieses Spiel, auch sofern das irgendwie geht, einen Blick auf die ganze Saison irgendwie werfen.
Ja.
Und
gegebenenfalls mit einem spannenden Gast.
Genau, das ja. weiß ich, verrätst du jetzt vielleicht schon zu viel, aber wir haben auf jeden Fall die Hoffnung, dass wir vielleicht auch mit einem Gast hier aufnehmen können. Die Identität wird dann halt erst nächste Woche verraten,
ja.
wenn wir das überhaupt schaffen.
Wir wissen es noch nicht genau.
Aber der Jan
ja.
wird wieder dabei sein.
Jan wird auf jeden
der
Fall
Jan wird
wieder
dabei
sein.
Genau.
Ich hoffe, ihr habt ihn nicht zu sehr vermisst jetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir es...
Ja, machen wir
zu.
Alles klar.
Ja. Okay.
Dann bis nächste Woche.
Jo, und dann wisst ihr, eine letzte Frage, wisst ihr noch, wann ausgelost wird? Die zweite Runde? Wissen wir das dann schon nächste Woche?
Damit befasse ich mich.
Keine Ahnung. Sollte das wichtig sein?
Ja, das ist so irrelevante Informationen.
Ja, okay. In irrelevante Informationen am Schluss, damit sind wir raus für heute. Ciao,
macht's gut. Ciao.